Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Papala Punk auf meinmusikpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und ich habe auch dieses Mal einen Gast an meiner Seite und es ist keine Band. Wir werden über eine Band sprechen, über die Donuts, aber mein Gast heute, das ist Ingo Neumeier und der ist Autor des Buches Die Geschichte der Donuts, heute Pläne, morgen Konfetti. Hat darin alles, was es zu wissen gilt, über die Band aus Ibbenbüren zu Papier gebracht, auf deutlich über 300 Seiten, 357 sind es hier in der, Taschenbuch ist eigentlich nicht das richtige Wort dafür, Ausgabe. Wir sprechen darüber, wie das Buch entstanden ist, wir sprechen über die Band, wie er sie kennengelernt und erlebt hat, wir sprechen über verrückte Geschichten im Buch oder auch Geschichten, die nicht im Buch stehen, wir sprechen natürlich auch darüber, was die Donuts ausmacht und wir hören natürlich auch Musik, die Ingo mitgebracht hat, aber zunächst einmal hören wir uns nochmal ein bisschen was von der Band an, um die es hier heute hauptsächlich geht, nämlich die Donuts. Und was wäre da passender als der Titel, der dem Buch auch irgendwie seinen Namen gab, nämlich Heute Pläne, Morgen Konfetti, erschienen auf Lauter als Bomben. 2018 ist das geschehen auf dem bandeigenen Label Solitary Man Records. Und so klingt das Ganze. Noch eine letzte Zigarette. Ja, hallo Ingo, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Papala Punk.
Hi Felix, danke für die Einladung.
Ja, was ich dir vorher nicht gesagt habe, aber damit komme ich jetzt einfach ganz unvermittelt um die Ecke. In dieser ersten Staffel habe ich bisher jeden Gast gefragt, was Punk für die betreffende Person denn bedeutet. Was macht Punk denn für dich aus?
Oh, direkt mal hier in die Vollen zum Anfang. Ich kann es mal über negativ machen. Für mich ist es keine Musikrichtung und für mich ist es keine Art, irgendwie Klamotten oder Frisuren zu tragen, sondern tatsächlich so eine künstlerische Einstellung, sage ich mal. So ein bisschen seinen Dilettantismus zu zelebrieren und auch irgendwie so diese Selbstermächtigung, was irgendwie in den 70er Jahren, also für mich war das immer das ganz große Ding an Punk, was sich auch durch die Kulturgeschichte der letzten 50 Jahre zieht, einfach, ich habe da Bock drauf, wir probieren das mal, am besten mit ein paar Kumpels und dann schauen wir mal, was draus wird, irgendwie so das auch als Gegenthese zur Musik der 70er Jahre mit irgendwie diesen ganzen Kunststudentenbands, irgendwie Genesis, Gentle Giant, Rush, was auch immer oder so, dass man einfach sagt, nee, wir brauchen das alles nicht, irgendwie gib uns eine Bühne, gib uns Mikrofone, irgendwie drei Akkorde reichen auch oder wenn es vier sind, auch nicht schlimm und dann irgendwie probieren wir das mal, wir probieren uns auszudrücken, was irgendwie dann natürlich in der Musik erstmal war, was man dann aber auch viel wenig später gesehen hat, dass Leute angefangen haben, ihre eigenen Labels zu machen, dass Leute angefangen haben, ihre Fanzines zu drucken. Einfach so, die Massenmedien oder die großen Medien oder der Mainstream irgendwie hat kein Interesse. Egal, wir machen das selber. Wir machen unser eigenes Label. Wir machen unser eigenes Fanzine. Und wenn du es ganz genau nimmst, also kannst du ja selbst in so Sachen, wo man es nicht direkt findet, sowas wie, so frühe Privatfernsehsender, RTL, im Grunde war das auch Punkrock. Irgendwie so ein paar Leute, die nicht so wirklich Plan hatten, die einfach Bock hatten, irgendwie mal was auszuprobieren. Das war nicht das große Fernsehen, wie man es lernt, wie man es studiert, sondern einfach, wir probieren uns künstlerisch, in welcher Form auch immer und in welcher Form man das künstlerisch nennen will. Wir probieren uns einfach aus und setzen so unsere Ideen um und haben so keine Angst vorm Scheitern und haben aber auch keine Angst auch mal auch entlarvt zu werden, irgendwie das Ding, was du da machst, irgendwie ist ja tatsächlich relativ billig oder es ist, wie ich schon gesagt habe, dilettantisch, sondern das ist auch viel auf den Ausdruck und auf die Überzeugung und das Umfeld und auch so das ideologische Fundament ankommt. Das ist meine kurze Definition.
Absolut in Ordnung. Die sich erstaunlich viel auch deckt mit bisherigen Aussagen, würde ich behaupten. Du hast ja auch so diesen Do-it-yourself-Charakter angesprochen und einfach mal machen. Das ist was, was, kann ich dir sagen, immer wiederkehrt.
Ja.
Wir beide wollen uns heute vor allem natürlich darüber unterhalten, ja, was du nicht ganz dilettantisch, sondern sogar hochprofessionell zuletzt geleistet hast, nämlich die Donuts-Biografie, die seit dem 16. April im Ventilverlag zu erwerben ist, und wollen natürlich darüber sprechen, wie du an dieses Buch herangegangen bist, wie du es geschrieben hast. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ja, was die Donuts für dich sind, wie du sie kennengelernt hast und über vieles mehr. Und anfangen würde ich ganz gerne damit, wie das Buch entstanden ist, wie du ja zu dieser Idee gekommen bist, beziehungsweise die Idee vielleicht auch zu dir. Wie ging alles los?
Na, das ist tatsächlich schon 4, 5, vielleicht 6 Jahre her oder so. So, ne? Ab und zu haben wir uns halt mal getroffen, also die Donuts und ich, und dann irgendwie vielleicht mal abends beim Bier oder so, dass man dann, ne, sich so auf den Stand gebracht hat. Und ja, also die Idee, dieses Buch zu schreiben, oder dass halt tatsächlich die Geschichte relativ, nicht nur relativ, sondern die ist interessant und aufschreibenswert, gab es vielleicht so seit, ja, so 4, 5 Jahren, und konkreter wurde es dann so ungefähr vor 3 Jahren, dass wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir machen das. Und dann haben wir uns mal dran gesetzt und irgendwie so einen groben Plan, der noch ganz anders aussah. Und ja, dann kam das so. Also es gab jetzt nicht so genau den Moment, und ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, war es eher meine Idee oder war es eher die Idee der Band. Vielleicht haben wir das so gemeinsam vielleicht ist das eher so gemeinsam entstanden. Ja. Ich weiß, es gibt eine E-Mail von Alex oder eine SMS von Alex irgendwie, da könnte man das Datum mal sehen, das ist bestimmt 5 Jahre her oder so, wo er gesagt hat, ey, lass uns mal, falls die Idee mal von der fixen Idee in die Realität umgesetzt wird, dann wärst du auf jeden Fall der richtige Mann dafür, und dann sollten wir das mal machen. So, das, aber von wann die war, weiß ich jetzt gar nicht.
Du hast gerade schon gesagt, das ist eine Idee, die hat sich entwickelt, die ist auch irgendwo mal zwischen Bier und Plauderei vielleicht entstanden. Ihr kennt euch schon sehr, sehr lange, die Donuts und du, seit 1998, soweit ich das weiß. Wer mehr dazu wissen möchte, vielleicht auch den Ox-Podcast anhören, beziehungsweise wer mehr über Ingo wissen möchte, sowieso sollte sich den Ox-Podcast anhören. Da geht es auch relativ viel um dich und nicht nur um das Buch. Wie gesagt, ihr kennt euch schon relativ lange, mittlerweile über 20 Jahre. War das für dich dann auch so eine Selbstverständlichkeit, als sich diese Idee so entwickelte, als Alex zu dir gesagt hat, wenn jemand dieses Buch schreibt, dann kannst das nur du machen? Oder hattest du da vielleicht zu dem Zeitpunkt auch so den ein oder anderen Bauchschmerz, wo du dir sagtest, boah, vielleicht bin ich auch zu nah dran, oder vielleicht ist es genau richtig, so nah dran zu sein, aber trotzdem so unter Freunden, unter guten Bekannten. Wie ging es dir damit?
Nee, zu nah dran war tatsächlich, also die Gedanken habe ich mir eher nicht gemacht, weil ich finde, ne, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir, also es gab phasenweise, da hat man sich nur 1, 2 Mal im Jahr gesehen, wenn überhaupt oder so, und da wusste ich auch nicht so richtig irgendwie, was gerade geht, also es, ne, es war so eine Distanz, die mal größer und mal kleiner war. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich kann mir gerade auch keine andere Band vorstellen, über die ich so ein Buch hätte schreiben wollen oder hätte schreiben können auch. Also tatsächlich, ne, dass man sich schon sehr lange kennt, dass ich schon sehr viel mit der Band erlebt habe, und die halt auch selber, ihre Bandgeschichte war ja dann auch relativ turbulent, und da an verschiedenen Zeitpunkten auch mit dabei gewesen zu sein, hat natürlich auch geholfen. Und es hat natürlich auch geholfen, so diese Vertrauensbildung, die ja auch wichtig ist. Also das, ne, das ist jetzt nicht, dass hier wahnsinnig viel dreckige Wäsche gewaschen wird, aber es gibt ja schon auch ein paar sensible Stellen in dem Buch. Irgendwie, wenn Ingo über seine Angststörungen redet, oder ne, dass die Band auch zwischendurch echt mal kurz vorm Aufgeben war, was damals zu dem Zeitpunkt natürlich nicht so irgendwie nach draußen drang. Ja, oder diese Nummer, dass irgendwie Eike, als er der Erste war, der Kinder hatte, dass es da auch schon ein bisschen geknirscht hat, weil die anderen das nicht so, ne, also das sind so die 3 Punkte, und das, oder die mir jetzt so spontan einfallen, wo auch so ein bisschen Vertrauen nötig ist, und das hatten wir halt einfach dadurch, dass wir uns schon so lange kennen.
Ja, du hast so ein paar Punkte angesprochen, für die Vertrauen sicherlich sehr, sehr förderlich war. Lass uns einfach nochmal so ein bisschen darauf schauen, wie sich das Buch vielleicht auch entwickelt hat oder wie es konzipiert wurde. Du hast gesagt, und das bekommt man im Buch auch mit, wenn man es liest, dass es Stellen gab, an denen du sehr nah dran warst, die du aus erster Hand quasi erfahren hast, unter anderem, als sie das erste Mal in New York gespielt haben. Nichtsdestotrotz, hast du ja gerade eben auch gesagt, warst du nicht immer ultimativ dabei. Du bist jetzt nicht sowas wie der sechste oder siebte Donut. Ihr kennt euch lange. Aber trotzdem waren da ja Phasen, die du vielleicht so auch nicht mitbekommen hast. Wie bist du, als dann die Entscheidung stand, dass das Buch geschrieben wird, an die Sache rangegangen? Hast du zunächst mal das gesamte Archiv gesichtet oder habt ihr gesagt, okay, wir machen hier ein paar Termine, da erzählt ihr einfach nochmal, wie bist du vorgegangen?
Naja, also so das Grundgerüst für das Buch war tatsächlich ein sehr langes Interview. Das hat irgendwie so 8 Stunden oder so gedauert. Und das war aber lustigerweise gar nicht mal mein Interview, sondern da saß ich nur dabei, sondern das hat Ingo Schmoll geführt. Der hat ja für einen Rockpalast, für den WDR auch eine Doku gemacht über die Donuts. Und da saß ich einfach so mit dabei, habe 2, 3 irgendwie Fragen dann auch noch gestellt. Aber eigentlich fand ich es ganz wichtig, dass man die Band so ihre eigene Geschichte erzählen lässt. Und auch, wir haben extra vorher gesagt, schaut euch nichts an, kramt auch keine Jahreszahlen heraus, darum geht es gar nicht, sondern einfach so, was sind für euch die zentralen und wichtigen Punkte? Und weil das, was man da in der Erinnerung hat, das kann einen zwar manchmal trügen, aber dafür ist ja dann der Journalist da, der hinterher das nachrecherchiert, sondern aber einfach so die prägenden Sachen, die bleiben einem halt im Gedächtnis. Und die waren dann so die Fixpunkte, an denen ich das Buch so aufgezogen habe. Und tatsächlich durch die Bandgeschichte, ich musste mir über die Struktur relativ wenig Gedanken machen, weil man musste nicht durch die Struktur das Buch spannend machen, fand ich. Also ich fand tatsächlich, die Bandgeschichte hat schon so viel hergegeben und da war schon so viel Dramaturgie und Auf und Ab drin und da war so eine schöne Klammer irgendwie mit Bad Religion, die ganz am Anfang und einmal in der Mitte und ganz am Ende irgendwie eine wichtige Rolle spielen, dass sich da sehr viel tatsächlich dadurch ergeben hat, dass wenn man einfach die Geschichte erzählt, chronologisch, dann hat das auch irgendwie die Dramaturgie, die ich da für sinnvoll fand. Also von 2, 3 Rück- oder Vorausblenden mal abgesehen. Aber manchmal hast du ja das Problem bei so Bandbiografien, dass die ähneln sich ja schon relativ stark. So eine Bandkarriere ist ja oft, fängst klein an, wühlst da in deinem Dorf rum und dann irgendwann wirst du größer und dann schaffst du den Durchbruch und dann hast du halt dein Niveau erreicht und das ist dann so die Bezugsgröße und dann wird es entweder noch ein bisschen größer oder geht wieder ein bisschen bergab, aber so dieses Kontinuierliche, wie bei den Donuts, dass man irgendwie nach 9 oder nach 11 Platten und 25 Jahren so seinen Höhepunkt erreicht und dann die meisten Leute zieht oder dass man sich zwischendurch nach 20 Jahren überlegt, komm, wir singen mal in einer anderen Sprache so und stoßen unser Publikum theoretisch zumindest erstmal komplett vor den Kopf irgendwie und machen, also größer kannst du deine Band ja nicht auf links krempeln, so solche Sachen. Die in der richtigen Reihenfolge zu erzählen und sich nicht erst noch zu überlegen, hier mache ich eine Vorausblende, da mache ich eine Rückblende, hier arbeite ich mit eher so einer Collage, sondern ja, einfach so die Geschichte erzählen und auch nicht ganz so anekdotenreich. Also so das, manchmal ist es dann so, was ich gerade beschrieben habe, so eine typische Bandbiografie, wo dann so das gewisse Level erreicht ist und die zweite Hälfte sind dann aber nur so Anekdoten, wie das schief ging oder wie man hier diesen Superstar getroffen hat oder was auch immer. So, das fand ich eigentlich ziemlich schnell, dass das nicht die Geschichte ist, die ich hier erzählen will.
Ja, und die dann auch nicht erzählt wurde, so viel vorweg für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Was auffällt, wenn man das Buch liest, und das ist ja jetzt was du letzten Endes gerade eben auch gesagt hast, ist, dass es gar nicht von Anekdoten oder an gewissen Stellen auch von so, ja, besonders intimen Einblicken lebt, die vielleicht nichts mit der Band selbst zu tun haben, sondern wenn so Themen wie Familie oder sowas auf den Tisch kommen, dann hat das ganz oft einen direkten Bezug zur Band. Du hast es vorhin angesprochen, als es dann erstmalig so ein bisschen um das Thema Familienplanung ging und die Band eigentlich aber die absolute Priorität Nummer 1 für fast alle war. Zum Beispiel, gab es im Vorhinein, bevor du wirklich angefangen hast, das Buch zu schreiben, auch dahingehend nochmal so ein Gespräch mit der Band, wo ihr gesagt habt, okay, das sind Themen, die wollen wir einfach auch nicht in diesem Buch haben. Die sind tabu, das hat da nichts verloren oder braucht es dieses Gespräch nicht, weil du für dich, wie gesagt, schon ja den Faden im Kopf hattest und wusstest, ich brauche hier nicht irgendwelche Wäsche zu waschen im Namen der Band oder im Sinne des Spannungsbogens oder des Aufbaus. Wie war das?
Nee, also wir hatten kein Treffen vorher, wo geklärt wurde, worüber auf keinen Fall geschrieben werden durfte. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir da jetzt groß Sachen hätte verkneifen müssen. Also wie du schon sagst, irgendwie eine eine Frau oder eine Freundin, auch eine, oder auch eine Ex-Freundin hat ja ein jeder so. Und das spielt jetzt für die Bandgeschichte, so wie weit ich das da beurteilen kann, keine große Rolle. Und ja, ich finde das tatsächlich auch immer relativ langweilig so. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun oder der Band und wer jetzt wie viele Kinder hat. Und das ist alles irgendwie, das ist privat und konnte dann auch in dem Fall gerne privat bleiben. Und zur zweiten Frage oder zum zweiten Teil, also ne, ich habe geschrieben und die Rückmeldung mit der Band oder der Rückkanal war eigentlich immer offen. Das heißt, die Band wusste eigentlich immer ziemlich genau, woran ich gerade sitze. Oder anders gesagt, so die Einteilung dieser vier großen Teile des Buchs, das war auch, die habe ich auch quasi so immer fertig geschrieben und dann hat die Band so einmal drüber gelesen. Also so einfach jetzt nicht um, ne, da ging es jetzt gar nicht um, was ich nicht schreiben darf oder nicht, sondern eher so um Sachen, ha, das war aber doch nicht in Bochum, sondern in Dortmund und hier das Festival war das nicht ein Jahr später, solche Sachen, um das eher zu checken. Das war da wichtig, aber es gab jetzt keine Themen oder Bereiche, die von vornherein ausgeschlossen werden sollten. Im Gegenteil, also so manches, was ich nicht drin hatte, was ich vielleicht kurz gedacht hätte, ist zu privat oder spielt vielleicht doch nicht so die richtige Rolle. Irgendwie hat die Band dann gesagt, nee, da müsste das aber doch rein. Zum Beispiel als Dieter Knollmann gestorben war, kurz vor Veröffentlichung der Lauter als Bomben. Das hat dann die Band auch gesagt, das müsste aber schon noch rein. Und das habe ich dann auch gemacht, weil es natürlich ja an der Stelle sehr viel Sinn gemacht hat. Ja.
Ja, etwas, das für mich auch relativ überraschend dann im Buch vorkam, eben aus genau dem von dir genannten Grund, weil vorher relativ wenig Privates dann nach außen dringt und dann, ja, das sehr, sehr spät im Buch ja erst passiert und spät in der Bandkarriere, aber trotzdem natürlich ein definierender Moment. Ingo, lass uns erstmal ein bisschen Musik hören. Auch du hast Musik mitgebracht, um hier nicht die ganze Zeit nur über die Donuts zu reden. Und ich kann so viel vorwegschicken, es wird verhältnismäßig wenig punkrockig für diesen Podcast, was aber nicht schlimm ist. Ich habe dir die freie Wahl gelassen. Was ist Lied Nummer 1, das du uns mitgebracht hast?
Oh, ich weiß gar nicht, welches du als erstes spielst. Also,
Ich spiele sie in der Reihenfolge, in der du sie mir gegeben hast.
oh Gott, ich weiß die Reihenfolge nicht. War das Weaker Dance?
Das war The Weaker Dance, ja.
Okay, ja, Reconstruction Side von Weaker Dance. Naja, ich finde, da ist schon eine recht große eine große Verbindung zu Punk irgendwie. Einfach, dass Junkie Samson ja früher bei Propagandhi war und dass die Herangehensweise und das Umfeld, ne, wir machen unser eigenes Label, beziehungsweise ne, bleiben so unabhängig wie möglich, war für mich immer schon sehr punkrockig und Junkie Samson ist für mich einfach einer der großartigsten Sänger und vor allem aber auch Texter irgendwie, den es so gibt in der jetzt nicht nur im Gitarrenbereich, sondern vielleicht so fast im ganzen Musikbereich. Und ich hoffe irgendwie schon seit Jahren, dass der Typ vielleicht auch mal so ein Gedichtband schreibt oder einen Roman oder so, weil der so toll mit Worten umgehen kann. Der schafft es echt mit einem Satz so ein ganzes Universum aufzumachen. Und ja, Reconstruction Side ist so ein sehr schönes Beispiel dafür. Klar, musikalisch hat das jetzt nicht unbedingt was mit Punk zu tun, aber so vom Herzen atmen die das auf jeden Fall sehr. Und ja, wenn du mir die freie Auswahl lässt, dann musst du auch damit rechnen, dass dann auch
Absolut in
sowas kommt.
Ordnung. Ja, was du über John K. Samson sagst, finde ich so faszinierend, weil ich glaube, es gibt wenige Musiker, bei denen es so ein einheiliges Bild darüber gibt wie ihn. Also egal, gefühlt wirklich egal, wen man fragt, alle sagen, fast niemand schreibt so gute Texte wie er. Und das fasziniert mich irgendwie, dass es so ein einheitliches Bild über ihn gibt.
Ja, aber dann irgendwann muss man, also dann irgendwann hat der Mainstream auch recht, oder wenn alle das sagen, dann ist es vielleicht auch so. Also dann muss man das einfach als, ne, ja, das hat, glaube ich, auch seinen Grund. Und ja, auch ganz tolle Liveband, also sowohl mit den Weaker Dance als auch eher Solo, finde ich, macht auch für mich kaum einen Unterschied. Auch seine Soloplatten vielleicht ein bisschen anders, aber sowohl hat letztes Jahr auch ein ganz tolles Lied über Donald Trump rausgehauen, wo er so diese Verzweiflung und dass man dem Typ irgendwie eigentlich einen Tod an den Hals wünscht und dann aber irgendwie doch nicht darf und dann vielleicht aber doch mal solche Momente auch zulassen soll, wo er davon erzählt, wie er immer den Browser von seinem wie er den Button von seinem Browser immer wieder drückt und hofft, dass jetzt die News kommt irgendwie. Und ja, das ist ganz, ganz toller Typ, ganz toller Sänger. Auch sehr, sehr angenehmer, sehr netter Mensch. Also muss man sagen, ja,
Ja,
ich mag den sehr.
Ich stimme vollumfänglich zu, sowohl was das Urteil angeht, wenn alle es sagen, dann muss irgendwas dran sein, als auch ja, über das musikalische Urteil, das du gefällt hast. Wir wollen reinhören in The Weaker Dance Reconstruction Side, heißt sowohl das Lied als auch das Album, auf dem es damals erschienen ist. 2003 war das schon in Europa auf Burning Heart Records und so klingt das Ganze. With the girl at the top wearing tulle and a miss somewhere sad. Waving like the queen. But beauty's just another word. I'm never certain how to spell. Go tell the nurse to turn the TV back on. And throw away my misery. It never meant that much to me. It never sent a get well card.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Gerade eben, Ingo, haben wir uns erstmal so ein bisschen allgemein ja darüber unterhalten, wie das Buch entstanden ist. Lass uns mal so ein bisschen ins Buch selbst reingehen. Was auffällig ist, ist natürlich neben der Geschichte, die du erzählst, dass sie auch immer wieder gefüttert ist mit Anekdoten, die andere beisteuern, beziehungsweise man darf, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, Lobhudelei, und das ist nicht negativ gemeint. Es sind sehr, sehr viele Bilder im Buch. Kurze Auflockerungen, wo die Band so ihre Top 5 in allen möglichen Dingen irgendwie kürt, von Tom und Jerry Episoden bis hin zu beste Bassspieler und so weiter. Was war dir oder wem war es wichtig, dass das andere in diesem Buch auch noch ja, zu Gehör kommen oder sich äußern dürfen? Und ich stelle die zweite Frage gleich mal hinten ran. Wie hast du dann entschieden oder wie habt ihr entschieden, wer das sein wird?
Die zweite ist ganz schnell beantwortet. Also das lief tatsächlich über den sehr kurzen Dienstweg, wie man so schön sagt. Irgendwie so, dass, ne, habt ihr Lust für unser Buch was zu schreiben? Habt ihr Zeit? Bei den allermeisten kam, ja klar, sofort, kein Problem. Bis wann? Wie lange? Ja, und ich fand, ich habe es dann gemerkt, so in den Interviews, die ich geführt hatte, zum Beispiel mit Frank Turner, dass es ja doch auch interessant ist, nicht nur meine Sicht auf die Band in dem Buch darzustellen, sondern auch die von anderen Bands, was natürlich dann auch, ne, Bands, die über andere Bands reden, ist ja ein Feature, was im Musikjournalismus auch immer wieder auch zu Recht wahrscheinlich gern genommen wird, und das hat sich da irgendwie angeboten. Das Bild, das gezeichnet wird, ist natürlich dann doch relativ eindeutig und vielleicht auch einseitig, aber das trifft es natürlich auch sehr. Also die Donuts sind halt einfach eine sehr nette Band, die man auch so quasi als Kollegen gern um sich hat, irgendwie auf Festivals oder auf Tourneen oder sonst wie. Und darum, das ist ja auch so ziemlich der einhellige Tenor, den alle anderen auch geäußert haben. Ob das dann jetzt zu lobhudelig ist, ja, es wäre, glaube ich, tatsächlich schwer gefunden, jemanden zu finden, der die Donuts nicht mag und das dann auch irgendwie so äußert. Und was hätte das dann so gebracht? Ja, weiß nicht. Also so weit ging die Recherche dann nicht. Also so das... Und zwar ist einfach wichtig, das Buch auch so ein bisschen aufzulockern. Jetzt denke ich auch, vielleicht hätte es gar nicht so viel gebraucht. Ich hatte aber so ein bisschen Schiss, dass so eine ganz normale Bandgeschichte, auch wenn es mit vielen Fotos ist, dass das vielleicht dann doch irgendwie auf Dauer, weil es halt irgendwie 25 Jahre sind, vielleicht doch etwas ermüdend ist. Und ich fand die Idee ganz gut, dann mit so kleinen Elementen da zu arbeiten. Das mit den Top 5, was du ansprichst, hatte ich ursprünglich sogar so gedacht, dass so in den ersten Kapiteln, wo die vorgestellt werden, das Ingo-Kapitel, das Alex-Kapitel, das Eike-Kapitel und so weiter, dass man da diese jeweiligen Top 5 macht, um die Bandmitglieder so ein bisschen mehr zu charakterisieren, dass man das nicht nur über den Text macht, sondern das reicht dann tatsächlich über Lieblingsalben oder, ne, wichtigste oder Wunschproduzenten oder was auch immer oder so. Am Ende ist es dann layouttechnisch aber so gelöst worden, dass es über das ganze Buch verteilt ist, was ich dann aber auch irgendwie ganz nett fand. Also es Selbst wenn der Text irgendwie mal langweilig sein sollte oder wenn es sich ein bisschen zieht oder so, der Fließtext hat man in dem Buch, glaube ich, immer die Möglichkeit, ja, hier mal sich ein Bild anzugucken, da weiter zu blättern, hier eine Top 5, dort irgendwie ein Kommentar von einer anderen Band. Also das ja, war so ein bisschen so der Abwechslung und der Leseattraktivität, der Steigerung der Leseattraktivität vielleicht auch geschuldet.
Ja, das ist definitiv gelungen. Ich persönlich kann sagen, dass es, glaube ich, nicht so viele Stimmen sind, die sich ansonsten äußern. Das mit der Lobhudelei war auch gar nicht negativ gemeint. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging, und ich habe mich dann gefragt, woher das kommt. Viele Bands verfallen in ihren Äußerungen über die Donuts dann in so ein Überzeichnen und so ein bisschen schon fast ins Lächerliche ziehen, um vielleicht auch nicht zu öffentlich Lob auszuschütten.
Ja. Total, ja, aber das ist ja so ein bisschen das Problem und das merkt man auch bei ganz vielen irgendwie. Man merkt das ja auch selber, mir ging es in dem Buch ja auch so, oder wenn ich auch über die Band rede, dass man irgendwie immer sagt, ey, ohne Scheiße sind die nettesten Typen und mit denen ist es immer geil. Das ist ja dann auch irgendwann so ermüdend und dann zieht man sich vielleicht in so eine witzige, sarkastische, zynische Art zurück, wo dann aber trotzdem irgendwie jedem klar ist, nee, natürlich meint er genau das Gegenteil irgendwie. Hier Christian Kruse zum Beispiel, der sagt, zum Glück werde ich nicht mehr auf diese Arschlöcher angesprochen. Also das ist natürlich irgendwie, ne, das sind die besten Kumpels. Und das wird ja auch immer klar. Und das ist halt so die Art, das so ein bisschen ironisch zu brechen. Ja, vielleicht um dem Pathos auch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ja, dass dann aber tatsächlich recht viel auf dieses Stilmittel verfallen, fand ich auch ganz nett. Also das, ja, bezeichnet aber auch. Ich meine, das sind halt auch Leute, die professionell mit Texten umgehen und Aussagen und dann halt auch nicht immer so die geradeaus Aussage, sondern die gern auch mal ne, rhetorisch verkleistern und das haben die dann halt da auch gemacht. So, das finde ich total okay und legitim. Und es trifft natürlich auch den Humor der Band, weil wenn du mit der Band irgendwie redest, also kriegst du solche Sachen halt auch ständig um die Ohren gehauen. Also so, dass, ne, wenn Ingo mit Zibi von Ichi irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie trifft, da hast du den ganzen Abend irgendwie wahrscheinlich dann, ne, da hast du zwei gerade ernste Sätze und der Rest ist dann halt doppelt und dreifach und vierfach ironisch gebrochen. So, das trifft sich dann halt da dann auch wieder oder findet man da auch wieder.
Mein Eindruck war sogar, dass das bei deutschsprachigen Äußerungen, oder das ist jetzt natürlich ein bisschen ein sehr seltsamer Satz, also bei Deutsch-Muttersprachlern viel häufiger aufgetreten ist als bei englischen Äußerungen, egal ob das jetzt Muttersprachler waren oder nicht. Aber das kann ich gar nicht so richtig belegen. Dafür hätte ich das wahrscheinlich mal zählen müssen. Das ist nur mein Eindruck.
Ja, es gibt ganz lustig, der Ignite, hier Brad von Ignite meinte ja irgendwie, ja, wir haben uns schon gefreut, auf einem Label zu sein mit den Donuts, irgendwie vier netten schwedischen Pop-Punkerinnen und dann waren es aber nur die Donuts und dann, well, das fand ich auch schon ganz, ganz lustig oder bezeichnend. Oder dass hier die von der japanischen Plattenfirma beziehungsweise von dem japanischen Management, dass der dann nur so, das größte an Kritik oder Missmut, was man äußern kann, war, naja, die haben nicht ganz so gut bei den Videospielen abgeschnitten, so. Das fand ich auch ganz sweet. Aber ja, du hast schon recht, wahrscheinlich, wenn du auf Deutsch mit den Donuts redest und kommunizierst, dann diese Wortspielhölle, die sich da oft auch auftut und in denen die sich auch gut und gerne irgendwie gegenseitig reinstoßen und dann spießen, braten und rösten oder so, das kommt dann wahrscheinlich, wenn du auch selber eine Muttersprachler bist, nochmal mehr zur Äußerung oder zur Geltung und das triggert dich dann auch noch mehr, wenn du so einen Text schreibst.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob es Stimmen gibt, die dir im Buch gefehlt haben oder die du gerne gehabt hättest, die es aber aus verschiedenen Gründen dann vielleicht nicht gab. Also hättest du gerne auch noch so einen Gastbeitrag oder ein Interview mit jemandem gemacht, der oder die es dann aus unerfindlichen Gründen nicht gab?
Gute Frage. Also natürlich kann man immer noch mit viel mehr Leuten reden und ich hätte auch vielleicht gern mit Fat Mike nochmal geredet, aber ich hatte das Gefühl, dass so die Sachen, die über Bande erzählt werden, also die Band oder wer auch immer dann, ne, oder die man so recherchieren kann, dass das dann eigentlich auch schon meistens gereicht hat. Also das, lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ich fand es tatsächlich sehr gut, dass der Markus Balk von der alten Plattenfirma sich echt viel Zeit genommen hat und da auch sehr offen geredet hat. Und das hat, glaube ich, nochmal, also das ist der Teil, der finde, der echt so, vielleicht auch so, wenn man sich für ein Musikbusiness und wie das alles läuft, interessiert, der da echt nochmal gut getan hat, da auch so die Plattenfirmenseite und die Sichtweise immer mal wieder reinzubekommen. Weil so, ne, Bands, die über ihr Major-Label lästern oder sagen, hey, das lief scheiße, das lief scheiße, das lief scheiße, das kennt man ja auch und das ist ja auch relativ einfach, aber wenn es dann da die Möglichkeit gibt, ne, dass die ihre Sicht der Dinge darstellen oder das Label, auch noch nach all der Zeit, ne, das ist ja auch 20 Jahre her oder so oder 15, so, dass der sich da echt auch noch, glaube ich, ne, so ein bisschen geguckt hat und alte Unterlagen und so, wie war das denn damals und sich ne, für das Interview dann da vorbereitet und erinnert hat, das fand ich schon echt sehr gut. Oder auch mit Florian, dem früheren Manager, der es halt jetzt nicht mehr ist, was ja wahrscheinlich für ihn und für die Band auch, ne, das, so eine Trennung ist halt immer irgendwie nicht schön, so, auch wenn es da jetzt kein mega böses Blut gab, so viel ich weiß, aber ne, dass die dann sich auch geäußert haben, das waren schon wichtige Stimmen. Also das eigentlich, würde ich jetzt sagen, so spontan, nö, hast du einen vermisst oder hast du gedacht, irgendwie den hätte ich jetzt gar noch gehört?
Ich habe darüber nachgedacht, nachdem ich die Frage hier in meinem Buch geschrieben habe, und tatsächlich bin ich auf zwei Stimmen oder Namen sind so in meinen Kopf gekommen und dann dachte ich, nee, ich glaube, eigentlich brauchst du die auch gar nicht. Und das war zum einen die Mama von Ingo und Guido. Da dachte ich mir, wäre vielleicht mal noch interessant gewesen, so die elterliche Perspektive dann auch nochmal irgendwie zu hören. Dann dachte ich aber, ja, glaube ich, ist gar nicht zwingend notwendig. Und dann dachte ich, ob Bad Religion nicht ein guter Gesprächspartner gewesen wäre. Und dann dachte ich irgendwie, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die Berührungspunkte zwischen diesen beiden Bands sind einseitig sehr intensiv, aber nicht beidseitig. Und ich glaube, was die Donuts über Bad Religion erzählen, ist viel interessanter, als es andersrum ist.
Ja, das kann sein, dass du da recht hast, ja. Also zu Mama Knollmann, die kommt ja am Anfang so ein bisschen vor, tatsächlich, wenn es so um die Jugendzeit geht, ja, aber später noch so eine Einordnung aus Elternsicht. Da kann sein, dass ich da auch noch mal was gekürzt habe oder so. Das gab es natürlich, ne, wie stolz die waren, irgendwie, als dann irgendwie das erste Mal Halle Münsterland gespielt haben. Oder lustigerweise ist von Jan Dirk, die Mutter, ist ziemlicher Green Day-Fan. Ich glaube, der hat mal eine CD im Autoradio gelassen bei denen und die ging dann nicht mehr raus. Und dann hat sie die ein halbes Jahr gehört. Ich glaube, es war die Warning oder so und wurde dadurch zum riesen Green Day-Fan. Und als die dann irgendwie das erste Mal mit Green Day gespielt haben und zwar dann gleich irgendwie in Hannover im Stadion vor, keine Ahnung, 25.000 Leuten oder so, das war wohl auch ein Wahnsinnsmoment für, ne, dass du als Mutter oder als Eltern siehst, ey, hier, mein Sohn steht da oben und so und das geht so ab, so, das, ja, wäre vielleicht auch ein bisschen mehr noch so die Elternsicht da reinzubringen. Wollen wir mal überlegen, vielleicht für die zweite Auflage oder so.
Ja, womöglich.
Also, ja.
Du hast ganz am Anfang des Buches, quasi bevor es losgeht oder im Klappentext steht, was, ich lese das einfach mal vor, der Tag, als die Donuts beim Videodreh zu Come Away With Me um ein Haar im Atlantik ertrinken, das Konzert, als ein eifersüchtiger Ungar Ingo während der Show ins Knie beißt, der Abend, als Mama Knollmann beim Taubertal-Festival Evil Jared von der Bloodhound-Gang mit Jägermeister unter den Tisch säuft, die Nacht, als nach der Show in Werden im Hotelbett ein nackter Mann liegt, den keiner kennt, der Moment, als Guidos Quatscharbeitstitel des Songs Dead Man Walking irgendwie in die Promotion-Exemplare rutscht und manche Journalisten todernst über einen Song namens Urtrin Wurscht Chi Chi schreiben. All diese Geschichten haben leider nicht mehr in dieses Buch gepasst, aber die Donuts erzählen sie euch bestimmt gerne, wenn ihr sie danach fragt. Im Ox-Podcast hast du die Geschichte mit dem Atlantik erzählt, hast auch erzählt, dass diese Geschichten teilweise nicht darin gelandet sind, weil sie für die Bandgeschichte selbst gar nicht wichtig sind. Nichtsdestotrotz würde ich dich fragen, welche dieser Geschichten du am, ja, mit am traurigsten Herzen quasi aus dem Buch rausgestrichen hast, weil du sie insgeheim dann doch so gut findest, dass sie am liebsten da drin hätte bleiben sollen.
Ich musste die tatsächlich alle nicht rausstreichen, weil sie nie drin standen. Also ich habe das nie so ausformuliert. Ne? Ich kannte die Geschichten, ich weiß auch, was da passiert ist. Hab dann aber, das hat sich dann nie ergeben und dann hatte ich hatte eine Liste mit ganz viel, was noch rein soll, die ich dann so nach und nach abgearbeitet habe oder an welcher Stelle man vielleicht noch mit wem reden könnte oder so. Das Ganze war ja auch so ein, ne, oft auch eher so chaotisch, so Jahres- oder phasenweise und dann ist das passiert und dann ist das und dann ist das, aber tatsächlich musste da nichts rauswerfen und so vom, ja, also so die Geschichte hier mit dem Videodreh, die ist wirklich krass, also das hätte nicht viel gefehlt und da wäre einer ersoffen oder hätte, ne, also das muss man sich mal vorstellen, das ist ja, eine heftige Sache irgendwie bei einem Videodreh, ne, weil man nicht weiß, also wahrscheinlich, ne, soll ich es jetzt noch mal erzählen oder?
Ja, du kannst es gerne noch mal erzählen.
Naja, also die sind halt irgendwo vor die Küste von Portugal mit zwei Booten rausgefahren. Im einen war irgendwie so ein Fischer und die Band und im anderen war das, ich glaube so rum war es, war das das Videoteam, irgendwie Kamera und so weiter. Und die Idee war halt, naja, ihr springt hier über Bord und wir ziehen euch dann raus und filmen das und das schneiden wir dann hinterher zusammen irgendwie so, ne, klingt ja alles ganz normal. Und einer von den Bootsmännern, der konnte wohl aber nur Portugiesisch und er wusste erst gar nicht, worum es ging. Und der hatte echt so im letzten Moment, und ich glaube, da waren irgendwie Eike und Ingo waren schon im Wasser oder so. Er hat gefragt, was macht ihr denn hier? Was soll das denn? Dass dann klar wurde, nee, das funktioniert so nicht, weil da gibt es Untiefen und irgendwie die Klamotten, die haben, saugen sich total schnell fest und so. Und das Wasser ist eigentlich auch zu kalt. Wenn du da irgendwie länger als eine Minute drin bist, irgendwie, dann kannst du nicht mehr richtig treten. So. Also es war so eine Quatschidee, die sehr, sehr leicht hätte nach hinten losgehen können. Ja, und die anderen Sachen und Anekdoten, klar, das ist alles witzig und irgendwie so, also ich habe die nicht, ne, die sind halt einfach umgefallen, weil es gab keine richtige Stelle, um die so einzubauen, weil ich habe, glaube ich, über die Ungarn-Tour nicht geschrieben und dann nur wegen dieser einen komischen Geschichte irgendwie auf die Ungarn-Tour einzugehen, irgendwie wär, hätte ich komisch gefunden und da gab es halt so ein paar Stellen und dann fand ich die Geschichten, habe aber auch, erst wollte ich die so als Top 5 abarbeiten, ne, so wie die Band, die ihr Top 5 hatte, ganz am Schluss irgendwie Top 5 der Geschichten, die es nicht mehr ins Buch geschafft haben. Das war dann aber layout-technisch auch so ein bisschen und dann, ne, es gibt ja zwei Versionen des Buchs, einmal der Hardcover und einmal diese mit der Klappenbroschur Ausgabe und da hat man halt noch einen Text für die Klappe gebraucht und normalerweise steht da ja immer so ein Blabla über den Autor und das ist aber schon innen drin auf Seite 4 oder so und deshalb hat das da auch nicht und dann haben wir gedacht, irgendwie auch lass uns das doch machen, weil es tatsächlich auch so ein, ne, sprecht die Band ruhig an, die erzählen euch das gerne und das ist ja auch kein Blabla, sondern das ist ja tatsächlich so, also so wer die trifft, kann sich das gerne erzählen lassen und manche Geschichten funktionieren vielleicht auch besser, wenn man sie erzählt, anstatt dass man sie aufschreibt und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert auch gut oder vielleicht sogar besser.
Ja, und wer die Donuts Buchveröffentlichungs-Jubiläums-Online-Show, wie auch immer man es nennen möchte, gesehen hat, weiß, dass das so ist. Da erzählt Guido ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die nicht im Klappentext steht, die du auch mal so anreißt im Buch, nämlich mit der Hochzeitsreise der Japaner. Ja. Und so viel sei an dieser Stelle erzählt, dass diese Hochzeitsreise noch einen deutlich tieferen und längeren, ja, Storyteil hätte bekommen können, ist definitiv so. Also wer Guido mal trifft, sollte ihn auch danach fragen.
Ja, auf jeden Fall, absolut.
Dann lass uns mal wieder eine Runde Musik hören, Ingo. Andrew Jackson Jihad ist die zweite Band, die du mitgebracht hast. Lustig, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich noch nie was von dieser Band gehört. In der dritten Ausgabe bringt Rodi von 100 Kilohertz genau diese Band mit und jetzt bist du schon der Zweite, der sie mitbringt. Ich schwöre hiermit hoch und heilig, dass ich mich endlich mal ihrem Werk widmen werde.
Oh, ganz großartig, also auch live Wahnsinn irgendwie, ich habe die mal gesehen im kleinen Underground, als es das noch gab, also wenn du reinkommst links in dem Minisaal, da hat der irgendwie auf dieser Mini-Bühne hat der irgendwie mit Gitarre um irgendwie Salto gemacht und so und total abgegangen so, also die haben halt echt, ne, auf jeden Fall diese Punkrock-Wurzeln und dann aber auch Singer-Songwriter und hat ja auch manchmal so was Bright-Eyes-mäßiges und dann, ich glaube, der hat in seiner Jugend auch sehr, sehr gelitten unter, ne, auf dem Land oder ne, sehr spießige, konservative Umgebung, auch viel mit christlicher Religion. Ich glaube, die Eltern waren auch echt irgendwie so Dachschadenchristen in der Ecke und das spiegelt sich halt auch bis heute noch so in den Texten wieder. Und ich finde, Sean Bonnet heißt der, also ein ganz, ganz toller Texter auch, also ein bisschen rougher, auch so thematisch ein bisschen einseitiger, aber der hat auch ganz viel so Herz und Wut und so Überzeugung oder so und da muss es nicht mal unbedingt laut sein. Also ist es manchmal auch, aber klar, keine klassische Punkrock-Band. Andererseits, ne, die spielen auch, ich glaube, das letzte Mal habe ich die hier bei mir um die Ecke gesehen, Im AZ hier auf der Luxemburger Straße in Köln. Das war so eine typische Show. Ne, komm und zahl so viel Eintritt, wie du willst. Und total toll. Also Spitzenband, irgendwie auch so Arbeitstiere, die sich, glaube ich, inzwischen aber offiziell auch umbenannt haben. Ich glaube, die heißen gar nicht mehr Andrew Jackson Jihad, weil der Bandname halt sowas von nicht geht in Amerika. Also die nennen sich jetzt, glaube ich, nur noch AJJ, um so, ne? Ja, also mit dem Jihad und Andrew Jackson war ja auch war amerikanischer Präsident auch mal, also die Kombination, das war dann doch zu viel Provokation. Aber ja, ganz, ganz toll Band, freue mich immer. Ich habe immer so Phasen, da höre ich die ganz, ganz viel und ganz oft und so. Und so auf jedem Album gibt es 2, 3 Hammer-Songs, die man sich so rausziehen kann. Also mindestens 2, selbst auf den nicht so guten. Und ja, kann man nur empfehlen, will ich gern empfehlen.
Ja, wer das auf den gängigen Streaming-Portalen sucht, der wird unter HHJ fündig. Ingo hat das gerade eben schon angesprochen. Wir wollen reinhören in People to the Reckoning. Auf dem Album, das den großartigen Titel trägt, People Who Can Eat People Are the Luckiest People in the World, das 2007 erschienen ist auf Asian Man Records. Und so klingt das Ganze.
How's the world so small? What made the world? Could I please speak to who's in charge? Everything is real, but it's also just as fake. From your daughter's birthday party to your grandmother's wake, and your bipolar illness, it comes and it goes. Your parasympathetic nervous system reacts, and you're in fight or flight. You're in fight or flight.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe gerade eben gesagt gehabt, dass wir ein bisschen mehr ins Buch gucken wollen. Jetzt haben wir tatsächlich nur sehr, sehr vage ins Buch geguckt. Lass uns mal so ein bisschen über die Band sprechen, Ingo. Ich habe mich gefragt, was die Donuts für dich definiert, wenn dich jemand fragt, was ist das für eine Band? Ich habe noch nie von der gehört. Es soll ja Leute geben, denen das in Deutschland tatsächlich noch so geht, auch wenn es wahrscheinlich in den letzten Jahren deutlich weniger geworden sind. Was definiert die Donuts für dich?
Meinst du jetzt musikalisch oder so als Typen, als Gruppe, als Gang?
Vielleicht sowohl als auch.
Na gut. Ja, also sie kommen natürlich aus einem Do-it-yourself-Punkrock-Background und haben sich da aber wie so viele dann mehr in Richtung ja, sämtliche Spielarten Rock vorgearbeitet und dann ne, auch mal recht wilde, musikalisch sehr vielseitige Platten und Sachen gemacht und sind inzwischen wieder ein bisschen mehr beim Punkrock gelandet, allerdings mit der musikalischen Erfahrung irgendwie nach 25 Jahren und mit dem Können, was sie inzwischen auch haben, also sowohl irgendwie ihre Instrumente zu beherrschen, als auch mit dem Können als Songwriter, was tatsächlich, finde ich, gibt es in Deutschland nicht so viele Bands, die so viele verschiedene Arten von Hits schreiben, also Hits in Anführungszeichen, also die so beim Publikum, bei den Fans als Hits identifiziert werden. Das so, das, ne, es gibt den langsamen Hit, den mittelschnellen, den schnellen, so dass ich finde tatsächlich die Donuts bezeichnen sich ja gerne immer so als Trümmertruppe und stellen ihr musikalisches Licht oft unter den Scheffel, total daneben und unverdient, sage ich dann immer, weil das stimmt nicht. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Band, die genau weiß, wie man gute Songs schreibt, wie Songwriting funktioniert, die sich aber auch nie gesagt haben, so, das ist jetzt unser Ding und wir haben uns und unseren Sound gefunden und dabei bleiben wir, sondern die immer geguckt haben, ja, in welche Richtung könnte man denn noch gehen, was wäre denn noch irgendwie interessant, also ne, eben nicht dieses Bad Religion Ramones-Ding, wir haben uns gefunden und ziehen das jetzt bis an unser Lebensende durch, sondern so immer wach bleiben, immer offen bleiben, weil halt klar ist, ne, wir sind die zweite Generation oder so, die dritte, so wir, ne, Originalität, entsteht bei uns halt eher durch die Veränderung und ja, dann noch die Sprache zu wechseln, ist ja auch noch eine Nummer, die man eigentlich nicht macht und diese dann noch hingehauen haben und die ja natürlich dann noch mal mehr geholfen hat, irgendwie die Leute noch mehr anzusprechen und ja direkter auf die Leute zuzugehen, eben dass dadurch, dass das besser verstanden wird, was man zu sagen hat. Und das wird dann halt von der Musik noch entsprechend begleitet. Ja, ne, so ein bisschen kannst du sagen, so am Anfang haben sie Punkrock gespielt, weil sie es nicht besser konnten, und jetzt sind sie irgendwie wieder so ein bisschen beim Punkrock gelandet, obwohl sie es besser könnten. Und das merkt man aber trotzdem. Dass, ne, ja, vielleicht ist das eine ganz gute Art, das zusammenzufassen.
Bei Bad Religion, Klingen wie Bad Religion, muss ich immer daran denken, dass sie ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere mal ein Album aufgenommen haben. Ich denke, es war Into the Unknown, das unfassbar furchtbar klingt, wie ich finde. Also da klingen sie eben noch nicht nach Bad Religion, da klingen sie so nach, ich weiß nicht, New Wave wahrscheinlich oder sowas.
Ja, das, die wird ja auch gerne mal in der Diskografie versteckt und so. Klar, das, ne, das war ja, das gab ja die große Lücke zwischen How Could There Be Any Worse und dann, als es wieder losging hier mit der Suffer, und dazwischen war halt auch so, ne, da gab es ja auch so Umbesetzungen oder Auflösungen oder so, da war die Band ja ziemlich orientierungslos und lost, und ja, da kommt dann halt auch mal so ein Album wie Into the Unknown raus. Haben, glaube ich, die Mars Moles auch mal komplett gecovert, was auch sehr, sehr abgefahren ist.
Ja. Ich habe außerdem hier auf meinem Zettel geschrieben, was hebt für dich die Donuts von vielen anderen Bands ab? Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, würde aber erstmal gerne deine Variante hören.
Ja, also wenn ich jetzt so auf das Buch gucke und auch, ne, was man im Laufe der Zeit schon an anderen Bands irgendwie erlebt hat, es ist dann halt doch irgendwie die Geschichte von fünf Freunden. Also ich glaube tatsächlich so diese Freundschaft, dieses, wir hauen zusammen dieses Ding raus und wir jetzt nicht gegen die Welt, das ist ja keine Band, die sich gegen irgendwas richtet, aber wir gehen so in die Welt hinaus und wir fünf, wir als Gang, gucken mal, was hier so geht. Also das ist tatsächlich ein Element, was die Band sich in jetzt 27 Jahren so bewahrt hat. Ich glaube, da gibt es nicht viele andere. Also, ne, am Ende ist es dann halt doch, dass mal irgendwie der Bassist aussteigt oder dass man irgendwie hört von, ja, wir sind ja schon super befreundet, aber wir freuen uns dann auch, wenn wir uns mal ein Jahr nicht sehen, und dann mieten wir uns irgendwie eine Hütte in Hiddensee und dann raufen wir uns wieder zusammen oder so. Solche Geschichten hört man ja dann auch immer wieder, so, was total okay ist. So, ne? Das, man darf auch nicht unterschätzen, dass vieles daran ist dann auch ein Lebensunterhalt und ein Job, und den macht man dann. Aber dass dieser Kern dieser Band, nicht, die Freundschaft, und dass die halt immer noch total Bock drauf haben, sich zu sehen und miteinander abzuhängen und miteinander Quatsch zu labern und irgendwie zusammen auf Tour zu gehen, dass die sich da überall all die Jahre das so bewahrt haben, und dass die Motivation auch ist, die sich dann auch so im Künstlerischen widerspiegelt. Also ich glaube, das ne, setzt halt auch voraus, inzwischen haben die sich ja echt so ihr eigenes kleines Reich aufgebaut mit einem Studio und eigene Plattenfirma und so weiter, das halt alles so auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist, und als im Hintergrund ist aber immer dieses Freundschaftsding, was das alles zusammenhält, und jeder hat so seine Funktion und jeder macht in der Band das, was jeder hat seine eigene Rolle. Und ich weiß nicht, mir fällt keine Band ein, die das nach so vielen Jahren immer noch so zelebriert. Und ja, das ist, glaube ich, so eins der Unterscheidungsmerkmale.
Ja, ich glaube, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe, als ich so drüber nachgedacht habe, nämlich festgestellt, wenn man die einzelnen Bandkapitel so nimmt, dann gleichen sie an und für sich doch sehr vielen anderen Bandgeschichten auch. Also selbst wenn man jetzt nur den jüngeren Teil nimmt, man hat sich dann da so seine eigene Wohlfühloase aufgebaut. Das machen ja viele Bands ab irgendeinem Zeitpunkt. Auch eigenes Label ist ja heutzutage eher keine Seltenheit mehr. Genauso auch die Anfangsjahre. Natürlich, man spielt, man wird größer, man hat irgendwann Erfolg. Der Erfolg geht vielleicht auch wieder. All diese Teile für sich genommen sind, glaube ich, gar nicht so einzigartig. Aber diese Kombination dieser einzelnen Teile zusammengesetzt sind dann doch sehr, sehr selten. Und das, was du ansprichst, dass die Band sich eben auch nie aufgelöst hat, ganz, ganz am Anfang zwei Positionen umbesetzt hat, aber ansonsten eben exakt diese Band ist, die sie schon seit 25 Jahren ist oder seit mittlerweile 27 Jahren, das ist schon sehr besonders und sehr einmalig. Nicht nur, würde ich sagen, in der deutschen Musikgeschichte, sondern fast weltweit auch.
Ja, und dass sie halt auch so in ihre Rollen auch reingewachsen sind und sich auch verändert haben. Also so der Alex von heute ist natürlich nicht mehr der Alex von vor 20 Jahren und irgendwie Ingo und Guido und so weiter, die haben sich halt so gefunden und es passt tatsächlich so perfekt, diese fünf Typen, die zusammen diese Band machen. Also man kann sich da wirklich nicht vorstellen, dass einer irgendwie ersetzt würde. Und das ist, ne, jeder hat andere Sachen zu tun und es ist aber auch keiner wichtiger als der andere. Also auch irgendwie Alex mit seiner Rolle als quasi als Manager. Also er will nicht, dass er so bezeichnet wird. Viele Sachen, ne, die Aufgaben, die er übernimmt, die sind dann halt so Manageraufgaben. Ne, ist aber auch nicht wichtiger als die anderen und hat auch nicht mehr zu sagen. Das ist halt von Grund auf basisdemokratisch. Das ist bestimmt auch anstrengend für Leute, die mit denen zusammenarbeiten. War es für mich vielleicht manchmal auch irgendwie, sich da so abzustimmen. Aber ne, davon lebt halt das Ganze. Donuts sind einfach diese fünf Typen und Biohazard hatten das doch mal auf einer Platte stehen. Biohazard is, was and always will be. Und dann wurden die fünf Bandnamen genannt. Und irgendwie zwei Platten später war schon der eine rausgeschmissen und der andere war auch nicht mehr dabei, so ungefähr. Und das ist halt, ja, also mich würde nicht, also die Donuts haben echt irgendwie immer so ein Überraschungspotenzial für mich. Also ich wage mir da nicht viel anzumaßen, irgendwie vorauszublicken in die Zukunft. Aber was ich wirklich fast ausschließen möchte, ist, dass es die Band Donuts in einer anderen Besetzung gibt. Das kann man nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ja, du schreibst ganz am Ende des Buches auch, dass, ich weiß nicht mehr, 400 irgendwas Fragezeichen in diesem Buch sind. Das Größte steht am Ende, weil man eben einfach nicht so genau weiß, was jetzt kommen wird, auch durch Corona und so weiter. Aber diesen Eindruck habe ich vorher schon gehabt und nach dem Buch erst recht, dass es, glaube ich, die Donuts nur genau so geben kann und nicht anders in irgendeiner Weise. Auch über diese Geschichte, als Ingo zum Beispiel mal nicht auf der Bühne stand und alle gesagt haben, nee, das funktioniert nicht. Frontmänner tauschen sowieso schwieriges Thema, aber auch dadurch, dass alle anderen eine im Bandgefüge essentielle Rolle spielen. Ja.
Ja, nee, das schwer bis gar nicht vorstellbar.
Glaubst du, dass der Wechsel der Sprache die Donuts geschärft hat, dass er ihnen viel mehr Profil verliehen hat, als das irgendwas anderes jemals hätte tun können?
Ja, glaube ich schon. Also das, ne, wo die Band politisch steht und welche Einstellung sie hat und wogegen beziehungsweise wofür sie sind, das war dann halt oft so zwischen den Zeilen oder dann irgendwie so ein paar Randsachen, ne, dass man sieht, von wem Tourneen, wer dann irgendwie einen Stand aufbaut, sowas wie kein Bock auf Nazis oder so. Oder ganz früh hatten die schon, ich glaube, das war die Metal-EP innen drin. In dem Booklet waren dann zwei Seiten für Attac und ne, globalisierungskritisch und so. Auch in Interviews nie irgendwie ein Hehl draus gemacht, wo man steht. Aber es ist dann halt doch ein großer Unterschied, wo man, wenn man die Leute direkt anspricht und wenn man dann so Songs wie Dann ohne mich raushaut oder die irgendwie bei Stefan Raab vor, ich weiß nicht wie viel Millionen ProSieben Zuschauern singt, klar, das schärft das Profil und das hat auch super zur Zeit gepasst. Also ich glaube, ne, diese Idee mal auf Deutsch zu singen, hatte ich ja auch geschrieben, gab es, also wurde zumindest ab und zu mal drüber nachgedacht. Da war immer so, nee, Punkrock, wir kommen, sind ja doch eher, ne, Kalifornien, die Ecke beeinflusst, da kommt das alles her und unsere Lieblingsbands. Aber ne, dann hat sich halt auch gesellschaftlich, politisch in Deutschland so viel geändert, dass man oder dass die Band, glaube ich, auch so das Gefühl hatte, naja, wenn wir Deutsch singen, dann müssen wir aber auch was zu sagen haben. Und gerade gibt es halt eine Menge zu sagen. Und dass man, ne, das so das Englische, wo man sich vielleicht doch ein bisschen mehr hinter verstecken kann und wo man, Ingo schreibt, hat gute englische Texte geschrieben, keine Frage. Ne, auch die haben ja dann auch Engländer oder Amerikaner dann auch gesungen, hier Frank Turner oder Tim McElrath, wobei, nee, das war auf Deutsch. Aber egal, ne, das funktioniert, das klappt, das ist total okay. Aber auf Deutsch hat man ja doch dann, also nicht nur, dass es musikalisch sich auswirkt, sondern auch, ne, du darfst kein Wort und eigentlich keine Silbe verschenken, sondern da geht es echt darum, irgendwie nochmal sehr fokussierter, irgendwie was willst du sagen, wie willst du sagen, und du kannst dann halt auch bessere Texte schreiben, einfach weil es deine Muttersprache ist. Du kannst viel mehr mit Bedeutungen von den Wörtern spielen und mehr mit, ne, ja, jetzt in Wortspiele sind es ja gar nicht so, aber eher so mit Vielschichtigkeiten oder mit Andeutungen oder so. Das funktioniert natürlich in der eigenen Sprache viel besser und das hat wie ich finde, irgendwie der Band sehr, sehr gut getan war. Im Nachhinein, klar, es hat funktioniert, war erfolgreich, sagen natürlich alle, ja super, dass ihr das gemacht habt, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, aber naja, es gibt nicht viele Bands irgendwie, die so einen Status haben, die vor, keine Ahnung, 2000 Leute spielen und dann mal die Band komplett auf links drehen. Was man auch nicht vergessen darf, so man stößt damit natürlich auch so ein paar Leute vom Kopf. Also es gab auch Donuts-Fans, die sich abgewendet haben, denen es dann zu politisch wurde, die gesagt haben, nee, Musik ist für mich eher so Eskapismus und irgendwie was du singst, interessiert mich eigentlich gar nicht, es muss knallen, braucht einen schönen Refrain und das war's. Aber wenn ich jetzt hier mit Songs politisch oder gesellschaftskritisch mir das anhören soll, das will ich nicht. Gab es auch und ist dann auch ein Risiko. Passt das zu der Band? Nimmt man ihr das ab? Ist das, ja. Was ist auch mit den anderen deutschsprachigen Bands, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen? Ist ja dann auch, ne? Man ist dann so ein bisschen so in einem anderen Fahrwasser vielleicht auch drin. Irgendwie nehmen die einen dann sozusagen in den Club auf. Wie funktioniert das? Wird man dann, ne? Spielt man dann nur noch bei Plastikbomb-Festivals oder was auch immer oder so? Ne? Tausend Fragen und die haben die sich alle gestellt und dann aber. Am Ende war es dann halt doch wieder das Herz und das Bauchgefühl, das dann gesagt hat, ja komm, wir machen das jetzt, wir versuchen das und ja, wie so oft in der Bandgeschichte hat sich gezeigt, auf den Bauch und auf das Bauchgefühl zu hören, das hilft und funktioniert.
Ich fand besonders interessant, als dieser Gedanke in der Band dann, ich sag mal, finale Züge annahm. Du schreibst im Buch darüber, dass es ja auch von Labels-Seite relativ früh an sie herangetragen wurde, wahrscheinlich dann eben auch aus anderen Motiven, als es letzten Endes dann von der Band selbst forciert wurde. Aber dass es ausgerechnet quasi auf einer Tour geschah, auf der sie vor Native Speakern Englisch singt, dass ihnen da so final vielleicht das Licht aufging, wäre es nicht irgendwie auch besser, diese Sprachbarriere einzureißen? Fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant.
Ja, und auch eigentlich ein irrer Twist. Also die müssen nach Amerika fahren, um zu merken, oh, soll man nicht mal auf Deutsch singen? Also wenn man sich mal überlegt, ist ja nicht das Naheliegendste einerseits, andererseits dann aber vielleicht schon. Und ist ja auch nicht so, dass das erste Mal gewesen wäre, dass die im Ausland gespielt hätten oder im Englischsprachigen. Die haben ja auch vorher schon, ne, ich glaube, die ersten Shows in England waren irgendwie 2001 oder so oder 2002. Also das, ja, aber irgendwas hat da Klick gemacht und hat die da angezündet und dann auch so das ganze Umfeld und ne, 2 Wochen auch so ganz auf sich, oder nee, 4 Wochen waren es ja, ganz auf sich als Band irgendwie in USA, da macht man sich dann natürlich auch nochmal viel Gedanken, was man gerade erreicht hat, wo man steht, wie es weitergeht, also es, ja, klingt auf den ersten Moment sehr unlogisch, wir fahren nach Amerika, beschließen Deutsch zu singen, aber auf den zweiten macht es dann wahrscheinlich doch Sinn.
Ja, irgendwie in sich dann schon eine stimmige Geschichte und dass man 2001, also da irgendwann mit Anfang, Mitte 20, da auch anders noch über Dinge denkt, als das dann ja doch gute 10 Jahre später der Fall ist, glaube ich auch mehr als nachvollziehbar. Ich persönlich glaube auch, dass das Profil der Band dadurch viel schärfer geworden ist und dass sie es dadurch geschafft haben, sich auch Teile eines Publikums zu erschließen, die sie zwar vorher wahrgenommen haben, aber für die sie doch irgendwie relativ profillos waren. Also ich persönlich habe lange vor dem Podcast überlegt, wann ich das erste Mal Berührungspunkte mit den Donuts hatte und ich bin unsicher, es muss irgendwo zwischen Pocket Rocket und Got the Noise gewesen sein. Den ersten richtigen dauerhaften Hit, den ich mit ihnen verbinde, ist auf dem Rock Against Bush Sampler Volume 2, auf dem sie drauf sind. Und ich habe die Donuts dann schon irgendwie auch verfolgt und immer wahrgenommen und habe auch ihre Platten gehört, ohne mich vielleicht auch so richtig zu ihnen zu bekennen, weil ich da mit Ende meiner Teenagerjahre, Anfang meiner 20er auch zu cool war, um zu meinem eigenen Musikgeschmack zu stehen oder sowas. Und ich wusste tatsächlich auch schon irgendwie, das ist eine Band, die hat eine Meinung und sowas. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass in dem Moment, als sie gesagt haben, okay, wir singen auf Deutsch, wir bekennen jetzt hier mal ganz klar Farbe, auch in unserer Muttersprache, dass ihnen das auch in meiner persönlichen Wahrnehmung so viel mehr Akzeptanz beschert hat und auch in meinem Umfeld, dass ich glaube, dass es rückblickend, jetzt ist natürlich immer leicht zu sagen, keine bessere Entscheidung hätte geben können.
Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie bis jetzt irgendwie oder dass irgendjemand in der Band oder dem Umfeld irgendwie das groß bereut hätte. Ich glaube tatsächlich am Anfang war so ein bisschen, ha, wir haben jetzt dieses Carajo-Album gemacht, was echt so sehr stimmig und eine krasse Ansage ist. Kriegen wir das denn nochmal hin? Also dann, ne, dass Ingo sich auch als deutscher Texter bewähren muss und weiterentwickeln muss und oder Guido ja auch, also ist ja nicht nur Ingo, aber zum Großteil. Was er dann, glaube ich, aber auch recht schnell einen ganz guten Dreh für sich gefunden hat und dann sich auch textlich da, ne, dass man nicht immer nur dieselbe Schiene fährt, sondern auch textlich auf Deutsch irgendwie sehr, sehr vielseitig ist und da noch lange nicht irgendwo angekommen ist, sondern, glaube ich, da noch irgendwie einiges zu erwarten ist. Und ja, also, ne, und das verschafft dir natürlich auch eine größere Präsenz, muss man auch sagen. So, du wirst einfach mehr gehört, wenn du in der deutschen Sprache singst. Das ist nicht umsonst, die größten deutschen Bands singen halt Deutsch, irgendwie Hosen und Ärzte und ja, das ist kein Zufall. Also du kannst die Leute einfach mehr, besser damit ansprechen. Und ich finde es ja interessant, dass es live ja dann aber die Mischung ja trotzdem super funktioniert. Also Donuts-Konzerte sind ja dann ungefähr zur Hälfte Deutsch und zur Hälfte Englisch und das wirkt aber tatsächlich nie wie so ein Bruch oder dass man denkt so, oh ja, jetzt komisch, was soll das denn jetzt? Sondern das geht immer sehr gut, sehr nahtlos ineinander über. Ja, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also die Fragen, da haben sie sich dann auch gestellt, naja, wenn wir jetzt Deutsch singen, müssen wir dann nach und nach irgendwie alle englischen Nummern rausschmeißen, irgendwie von früher, ist ja auch doof, irgendwie so die eigene Bandgeschichte so zu verleugnen oder dieses Kapitel so komplett zu schließen, so, das ja, ist dann aber zum Glück nicht so gekommen, weil so beide Seiten der Band Akzeptanz finden und ich glaube, dass es so viele gibt, die vielleicht früher Donuts ja jetzt nicht unbedingt belächelt haben, aber einfach gesagt, nee, interessiert mich nicht, irgendwie hier mit Major Label und irgendwie die Videos bei Viva und so, die den ein bisschen zu cheesy oder zu clean oder was weiß ich was waren, so dieser Erstkontakt, die dann aber dann im Laufe der Jahre gemerkt haben, naja, die spielen andere, erstens sind die Kumpels mit ungefähr all meinen Lieblingsbands, zweitens spielen sie jetzt halt auch mal hier und da und dann durch den Sprachwechsel natürlich auch eine andere Ansprache hat, dass spätestens da dann echt klar war, wo die politisch stehen, wo die künstlerisch stehen und das dann, glaube ich, für viele dann so den Umweg, ja, die deutschen Donuts finde ich super und dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit geöffnet hat und dass man sich da dass man merkt, das sind doch auch viele gute Songs, die vor allem live halt auch echt knallen und super funktionieren. Von daher ist das, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel.
Würde ich so unterschreiben, gerade diese frühen englischen Nummern halt auch irgendwie, ja, wie du schon sagst, einfach gute Live-Nummern und wäre schade, wenn die auf Konzerten fehlen würden. Wir haben über deutsche Musik gesprochen, der perfekte Moment, um immer wieder Musik zu hören. Ingo, Fortuna Ehrenfeld hast du mitgebracht. Jetzt sind wir tatsächlich gar nicht mehr Punkrock-mäßig unterwegs musikalisch. Was hast du mitgebracht?
Das stimmt. Naja, also von der Attitüde her aber auf jeden Fall. Also Martin Bechler, der Sänger und Kopf hinter der Band, hat ja auch eine ganz interessante Geschichte, der hat ewig als Komponist und Produzent auch so eher im Hintergrund gearbeitet und hat dann irgendwann mit Mitte 40 gesagt, na komm, so Band wäre doch auch ganz geil und ich probiere das mal und hat dann irgendwie so eine echt sehr, sehr tolle Mischung zusammengestellt, finde ich, irgendwie so aus Quatsch und Intimitäten und auch ein ganz, ganz toller Texter. Also deshalb vor allem habe ich ihn rausgesucht, wo man auch nicht lang zwischen den Zeilen suchen muss, um zu merken, wo der politisch steht. Von daher hast du vielleicht doch eine Verbindung zu Punk wieder und hat auch einen Stand von Sea-Watch bei den Konzerten und spendet immer vielen Spendenaufrufe hier und da und so. Also das ja ein ganz ganz interessanter Texter, irgendwie finde ich zurzeit mit einem der spannendsten in Deutschland, weil er es schafft, so einerseits sehr viel Pathos reinzubringen, andererseits dann aber auch so in dem Moment, wo es so überschwappt, wenn man denkt, ah, jetzt wird es mir zu viel, macht er schon selber den Bruch und kommt mit irgendwelchen totalen Quatschzeilen oder ne, so komischen Sounds und Effekten und bricht das dann immer ganz schön und das letzte Kommando ist vom vorvorletzten Album und ist so ein Beispiel und immer noch so eins meiner Lieblingslieder und ist auch eine ganz, ganz fantastische Liveband. Also wenn ihr die mal irgendwo seht, manchmal kommen auch harte Gitarren, also Gitarren kommen dann auch mal vor, jetzt nicht so super hart, aber er nimmt sich schon auch manchmal die Gitarre und das lohnt sich auf jeden Fall. Fortuna Ehrenfeld.
Alleine für sein Outfit auf der Bühne, das so ein Schlafanzug mit Bärenhausschuhen, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Genau.
Ich habe heute gar nicht so viel entgegenzusetzen. Ich muss immer nur zustimmen. Es ist ganz ungewohnt, aber ich kann auch das hier nur unterschreiben. Und in dem Sinne hören wir rein in Fortuna Ehrenfeld. Das letzte Kommando, Hey Sexy, heißt das Album 2017. Es ist beim Grand Hotel Van Cleef erschienen und so klingt das Ganze.
Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Es ist bloß aus den Punks geworden, alle machen Webdesign. Toffifee auf Eierschaukel, kann ja auch nicht sein.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ich habe gestern etwas gesehen, was die Donuts geteilt haben, und da dachte ich mir, verdammt, das hätte ich gerne 3 Tage eher gehabt, nämlich eine Playlist bei Spotify zu diesem Buch, die du kuratiert hast. Und ich habe sie dann einmal so durchgescrollt und dachte mir, ich glaube, was ich an den Donuts auch gut finde, ist ihr Musikgeschmack. Und dann kam so eine Frage in meinen Kopf, die mich ja dann irgendwie auch nicht mehr so losließ. Und deswegen stelle ich sie dir jetzt. Ihr kennt euch lange, du hast auch erzählt, so ihr habt euch viel über Musik unterhalten. Ihr habt in derselben Stadt gelebt, Ende der 90er in Münster und so weiter und so fort. Und es geht natürlich auch einfach viel um Musik in diesem Buch. Und dann dachte ich mir, du warst und bist Musikjournalist und natürlich kennt man da eine Menge, aber gab es so Stellen, als du dieses Buch geschrieben hast, wo du dir dachtest, ey, ganz ehrlich, ich habe nur sehr bedingt eine Ahnung, wie diese Band klingt und da muss ich mich jetzt erstmal reinhören?
Naja, also die, naja, ich überlege gerade. Also natürlich kannst du mich auch mit so ein paar Bands irgendwie in dem Buch auf den falschen Fuß erwischen, irgendwie so. Also so Morbid Angel zum Beispiel war so eine Band, ne, die Guido früher gehört hat. War jetzt nicht so der Riesenfan, die kenne ich wohl, aber das ist so, oder irgendwie die Unterschiede zwischen, keine Ahnung, ach, ich weiß nicht, oder diese Straight Edge Nummern, irgendwie 108 oder so, das habe ich so am Rande verfolgt, war ich jetzt aber auch nicht so der Riesenfan. Also groß reinarbeiten musste ich mich dann nicht, aber da wirst du garantiert welche finden, wenn du mir die vorspielst, dass ich dann jetzt nicht so Wort sagen kann, ja, das ist das und das und das ist von dem und dem Album. Aber ja, so die Szene und das Umfeld und die Referenzen, das war mir, glaube ich, immer klar, woher das kommt oder was das bedeutet oder so. Und ja, also wie du es auch schon gesagt hast, halt super, also auch nach all den Jahren, ne? Es gibt ja dann so Bands, die mit ihren Referenzen dann auch irgendwann aufhören und sagen, so, ich kenne jetzt irgendwie alles bis 2005 und alles, was jetzt neu kommt, irgendwie, das interessiert mich aber nicht. Nee, das ist, ne, das, die hören immer noch neu, also das, Ingo schickt mir auch einmal die Woche irgendwie, also gefühlt zumindest, irgendwie, hör dir mal das an oder hier oder so, was war das neulich? Jeff Rosenstock hat er mir empfohlen, total super Typ irgendwie. Ja, der schafft es dann auch immer, und das ist ja auch so eine Fähigkeit, die man erstmal haben muss, dass du Leute kennst und weißt, was könnte denen gefallen. Also so Sachen empfehlen ist ja das eine, aber das muss ja auch beim anderen ankommen oder da irgendwas zum Klingen bringen. Und wenn und im Grunde machst du als Band ja auch nichts anderes. So, du empfiehlst oder du machst ein musikalisches Angebot und hast so die Vermutung, ja, das könnte denen gefallen. Und so wirst du ja dann auch erfolgreich. Oder so schaffst du dir ja auch ein Publikum. Und ich glaube, wenn du das so kannst, irgendwie deinen Freunden oder bekannten Bands empfehlen, und dann ein wahnsinniges Wissen über Musik zu vermitteln, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, der dir dann, glaube ich, auch als Band zugutekommt. Also ja, das, ne, die Playlist zusammenzustellen, das war natürlich ein Riesenspaß, aber war auch deutlich mehr Arbeit als gedacht. Also ich dachte, ja, ich lese einmal so das Buch diagonal, aber es kommen ja tatsächlich sehr viele Bands und sehr viele Songs vor und dann auch immer die Frage, ja, welchen nimmt man denn? Klar, wenn einer explizit genannt wird, keine Frage, aber dann welchen Halloween-Song nimmt man denn, welchen Snapcase-Song, welchen Operation Ivy Song, das war für mich dann auch ein großer Spaß. Also da merkt man dann natürlich auch so meinen Geschmack oder was ich denn dann für die herausragenden Songs der jeweiligen Bands halte oder so. Das war auf jeden Fall ein Spaß.
Mir ist eins aufgefallen, als ich diese Playlist so durchscrollte auf den ersten Blick. Ich hatte immer so das Gefühl, du hast dann schon darauf geachtet, dass du auch ungefähr so die Zeit der Band triffst, also wenn über sie geredet wird, dass das dann auch so in die Zeitlinie passt. Und bei den Dropkick Murphys ist aber ein Lied, das viel später rausgekommen ist. Das ist mir dann sofort so irgendwie ins Auge gesprungen, aber...
Oh, echt?
Ja, ich glaube schon. Also ich mag jetzt auch falsch liegen, aber ich glaube, es ist Rose Tattoo und ich dachte irgendwie, dass die Dropkick Murphys... Aber vielleicht ist auch mein Zeitempfinden mittlerweile falsch, weil Rose Tattoo wahrscheinlich auch schon fast 10 Jahre alt ist.
Ah, okay, nee, aber da ging es ja um Japan, sprich 2005 oder so, als ne, das gab die Stelle, als die Donuts die Dropkick Murphys Platte in Japan veröffentlicht haben. Und ich hatte natürlich erst Shipping Up to Boston. Und dann dachte ich, naja, aber ich wollte dann nicht immer so den Super-Super-Hit nehmen. Und Rose Tattoo mag ich ganz gern, da gibt es auch eine ganz coole Version mit Bruce Springsteen. Und deshalb habe ich das genommen. Da habe ich tatsächlich aber nicht da hast mich direkt erwischt. Da habe ich nicht den zeitlichen, das kann sein, dass es später war. Also gibt bestimmt noch irgendwie so ein paar Stellen, wo das nicht so ganz passt, aber ich habe dann so zumindest grob versucht, dass das so in die Ära auch passt, wo die Band dann jeweils erwähnt wird im Buch. Ja. Und ich habe vorhin auch noch, Slayer war nämlich nicht drin. Die Liste wurde auch prompt heute nochmal ergänzt, weil ich irgendwie Slayer vergessen hatte. Schande über mich, das ist uns dann heute aufgefallen oder ist mir aufgefallen. Und ich glaube, Midtown und The Stereo waren auch nicht drin und die haben wir dann heute noch schnell nachgetragen. Und wahrscheinlich gibt es da noch ein paar, die noch kommen müssen.
Ich glaube, lustigerweise gibt es zu Rose Tattoo auch noch die Geschichte, dass die Dropkick Murphys mal gesagt haben, wer sich so ein Tattoo dazu stechen lässt, der kriegt lebenslang kostenlosen Eintritt auf allen Dropkick Murphys Konzerten, wo ich mir immer dachte, das ist mit dem Motiv ein relativ gewagtes Unterfangen, denn das könnten wirklich viele Leute machen, aber...
Ja, das stimmt, ist vielleicht aber auch nur so dahingesagt.
Ja, man weiß es nicht so genau.
Ja, weiß nicht, ja.
Tatsächlich war diese, weil du es angesprochen hast, diese Straight-Edge-Szene genau der Grund für meinen Gedankengang, weil so Straight-Edge-Hardcore, wenn man da nicht so die ultimativen Berührungspunkte hat, ist, glaube ich, schon eine relativ eigene Geschichte für sich, die dann über den Tellerrand selten hinausschwappt und da, ja, so kam mein Gedankengang zustande, das vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle.
Ja, und tatsächlich auch, wenn man sich die Platten von Mitte der 90er heute anhört, also ich finde es wirklich schwierig. So manche Sachen altern ja echt gut, vor allem wenn man damals so richtig dabei war und dann ne, das Konzert damals im Herford im Spunk oder so und dann hier noch als Referenz hat und sich erinnern kann. Aber wenn man dann halt damals so die Szene eher so am Rande verfolgt hat oder nur so punktuell, dann ist es echt schwer, irgendwie sich so der Sound ist puh, oft eher so, ja, Mittel und dann die Sänger und die Gesangslinien, da scheiden sich ja oft auch die Geister und das ist, glaube ich, so, das gibt viele Leute, die dann irgendwie echt lange ihre Victory-Platten von damals im Regal verstauben lassen und sagen, ja, das war so meine Phase damals, aber inzwischen, live schaue ich mir das vielleicht nochmal an, aber ja, auch Geschmackssache, gibt bestimmt welche, die drauf abfahren, sei ihnen auch gegönnt, alles super, aber für mich ist das dann eher... Das läuft dann nicht als erstes, wenn ich Musik auflege.
Und das auch in Ordnung so. Du hast unter anderem in dieser Donuts Live Online-Show-Geschichte ja nicht nur aus dem Buch vorgelesen, sondern dann, glaube ich, auch darüber eben berichtet, dass für dich dann jetzt auch gar nicht, und du hast, glaube ich, vorhin im Podcast auch schon mal gesagt, gar nicht so in Frage käme, über jemand anderen ein Buch zu schreiben. Dann habe ich mich gefragt, wenn jetzt jemand eine Arbeit an dich heranträge, um dich ultimativ zu bestrafen, welche Band oder welche Künstlerin dürfte es denn sein, über die du niemals schreiben würdest?
Ah, oh, okay. Ja, schon Nickelback, glaube ich. Also, keine Ahnung, in Nickelback kulminiert sich so alles, was ich schlimm an Gitarrenmusik finde, also an schlimmer Gitarrenmusik. Also das sind da die sehen scheiße aus, die Musik ist so low, das ist, ah nee, da interessiert mich auch tatsächlich gar nichts. Also das wäre eine sehr große Strafe. Ich sag auch immer, ne, hier mit Corona und dem ganzen Mist, so ich, ne, die Ansprüche, die an mein nächstes Konzert, so das erste Nach-Corona-Konzert, die sinken quasi täglich und inzwischen bin ich bereit, also die Messlatte liegt so niedrig, ich schaue mir echt alles über Nickelback an. Also so das so Nickelback ist so die unterste Stufe, das nicht, aber so alles drüber schaue ich mir an. Scheißegal.
Ich habe ja mittlerweile, glaube ich, für mich so den Entschluss gefasst, ich schaue mir irgendein ganz ranziges Punkrock-Konzert an oder sowas, wo die Band auch gar nicht gut sein muss, einfach weil ich Angst habe, dass das erste Mal, wenn ich auf ein Konzert gehe, sowieso alles völlig eskaliert und ich dann das Konzert gar nicht würdigen könnte oder weil ich die ganze Zeit mit Quatschen beschäftigt bin oder irgendwie sowas. Deswegen lieber irgendeine Schülerband angucken als irgendwas anderes.
Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Ich glaube, mein letztes Konzert vor Corona war Anti-Flag und ja, das war gut, aber habe ich natürlich dann auch nicht so gewürdigt, wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte für sehr lange Zeit ist. So, das,
ja, auch das geht mir ähnlich. Ich habe während Corona 3 Open-Air-Konzerte gesehen. Eines davon im Sitzen, T.S. Ullmann war okay, aber strange. Also auf einem Konzert nur sitzen zu dürfen, das nicht irgendwie so Klassik oder sowas ist, ganz seltsame Geschichte. Und ich habe 2x 100 Kilohertz als Punkrock-Ding gesehen, da durfte man auch aufstehen. Das war gut, davon konnte ich über den Sommer hinaus zehren, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. So als ich letztes Jahr irgendwann Februar, März oder sowas da das letzte Mal auf dem Konzert war, ich weiß gar nicht mehr, was mein letztes war, es könnte Turbostart oder sowas gewesen sein, hätte ich gewusst, dass das mein letztes Konzert für ganz lange ist oder weil diese Sommerdinger sich dann doch eher kurzfristig ergeben haben, ich hätte das gänzlich anders gewürdigt.
Ja, 100 Kilohertz, war da nicht Nagel auch dabei bei dem Abend oder bei einem der Abende?
Genau, der war beim zweiten Abend dabei, hat da auch sein Buch vorgelesen.
Ja, ist lustig, weil den habe ich nämlich am Abend vorher noch getroffen im Ramones Museum, lustigerweise, weil da war ich auch in Berlin an dem Wochenende und dann mit Flo vom Ramones Museum irgendwie haben wir ein Bierchen getrunken und dann kam Nagel auch noch um die Ecke und meinte, ja, morgen spiele ich Konzert. Und dann, echt was? Oder naja, eine Lesung und Mischung und Konzert und so. Und dann haben wir gedacht, wow, toll, dass das geht. Auch, na gut, das war letzter Sommer. Mal schauen. Mal sowas wieder machen können.
Ja, mal schauen, was dieser Sommer bringt. Ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel stehen, Ingo. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir.
Gern geschehen. Es war sehr schön. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken. Ich kann nur jedem nochmal empfehlen, sich dieses Buch zuzulegen. Egal, ob man die Donuts gut findet. Ja gut, scheiße sollte man sie nicht finden. Ich glaube, da hat man keine Freude an dem Buch. Aber auch wenn man sie nicht absolut feiert, ist dieses Buch einfach auch eine interessante Zeitreise. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle mal noch festhalten. Auch so für Leute wie mich, Ende der 80er geboren, so, die vielleicht diese Zeit vor dem Internet nicht ganz so intensiv erlebt haben, ist das auch nochmal ein interessanter Einblick, wie Musikbusiness auch früher funktioniert hat. In diesem Sinne, absolute Leseempfehlung. Und dann, Ingo, gebühren dir natürlich hier die vorletzten Worte, denn du hast uns auch noch einen vierten Track mitgebracht. Vampire Weekend heißt die Band.
Genau, Vampire Weekend ist für mich so eine der Bands, die so Pop und Rock ins neue Jahrtausend irgendwie rübergebracht hat. Auch ursprünglich so ein bisschen so eine Punk-New-Wave-Attitüde haben die ja auch, aber natürlich ganz anderer Background. Irgendwie sind, glaube ich, so relativ reiche Söhnchen, waren auf irgendwelchen Elite-Unis oder so, haben es aber trotzdem geschafft, sich mit 4 Alben inzwischen echt so ein Opus an echt tollen Songs, tollen Melodien zu schaffen. Und ich habe jetzt, das ist auch noch nicht so lange her, war auch eins der letzten Konzerte, bevor Corona kam, live gesehen und war echt wie weggeblasen, was das für eine tolle Liveband ist, die, glaube ich, auch für die Tour irgendwie ein Jahr geprobt haben und so ein bisschen wie Springsteen und die E-Street Band auch viel so mit auf Zuruf arbeiten, beziehungsweise Leute halten ein Schild hoch und das spielen sie dann und Coverversionen und jeder Abend läuft anders, eben nicht so dieses die einzementierte Playlist, sondern wir spielen eher so das, worauf wir Bock haben und prinzipiell sämtliche Lieder, die wir jemals irgendwie komponiert haben, können heute Abend kommen. So, das finde ich einen sehr schönen, sehr spannenden, sehr virtuosen Angang an Musik und am Ende sind es aber dann immer ganz tolle Songs und ganz tolle Melodien. Und Step, was wir jetzt hören, ist einer davon. Das ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingslieder, wo es schon noch nicht mal von der letzten, sondern von der vorletzten Platte ist.
Ja, 2013 auf Modern Vampires of the City erschienen, XL Records hat es verlegt und so klingt das Ganze.
Ancestors told me that Dagger was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still conversation deserves but a bread knife. And punks would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Aster. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones.
Und das war sie dann auch, Ausgabe Nummer 11 von Papala Punk mit Ingo Neumeier, der die Geschichte der Donuts, heute Pläne, morgen Konfetti zu Papier gebracht hat. Ich habe gerade eben das Buch schon gelobt, kann es nur nochmal tun. Wer nicht so auf Lesen steht, das Ganze gibt's auch als Hörbuch. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, ihr findet alle Bands, sofern ich keine vergessen habe, wenn das übrigens mal der Fall sein sollte, kontaktiert mich einfach in den Shownotes. Genauso wie den angesprochenen Oxfanzine-Podcast, den findet ihr da ebenfalls. Ihr findet den Link zum Buch und natürlich auch den Link zu den Playlists, damit ihr die heute besprochene oder angespielte Musik nachhören könnt. Aufgenommen haben wir das Ganze übrigens am 14. Mai 2021 via Studio-Link, das soll hier nicht unter den Tisch fallen. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch zur 12. Ausgabe Papala Punk wieder einschaltet. Die kommt ebenfalls noch im Mai, Ende des Monats wird es sein, wahrscheinlich am 25. Und das ist dann auch die vorerst letzte Ausgabe dieser ersten Staffel hier auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.